Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt der Infektiologe Professor Leif-Erik Sander von der Berliner Charité. Herr Sander, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Herr Sander, in Europa wächst die Sorge vor Corona-Mutationen. Weiß man denn, kann man das schon einschätzen, wie gefährlich sind diese Mutationen, von denen es ja heißt, sie seien eben deutlich ansteckender?
Das ist aktuell meines Erachtens noch schwierig, exakt einzuschätzen. Ich bin auch kein Virologe, aber das, was man bisher hat, ist ja hauptsächlich epidemiologische Hinweise. Das heißt, diese Varianten, zum Beispiel in England, die setzen sich durch gegen andere Varianten und gleichzeitig steigen dort die Fallzahlen, sodass ein Schluss sein könnte, dass die eben deutlich ansteckender sind. Und das kann auch sein, weil die Stellen, die in dem Virus verändert sind durch diese Varianten im Erbgut, die betreffen eben auch dieses Spike-Protein, dieses Oberflächenprotein, mit dem sich das Virus an die Zellen anheftet. Und vielleicht können dort die Eigenschaften so verbessert werden, dass es sich besser anheften kann. Aber ganz konkret kann man das eigentlich wirklich nur in kontrollierten Versuchen, vielleicht sogar in Tiermodellen zeigen. Aber die Hinweise verdichten sich, dass möglicherweise diese britische Variante infektiöser sein könnte.
Mhm. Sie haben ja trotzdem große Erfahrungen mit Infektionen. Jetzt ist diese Mutation, sind die hauptsächlich in Großbritannien und Südafrika bislang aufgetreten. Aber ist nicht einfach absehbar, das wird sich letztlich auch auf ganz Europa ausbreiten. Das kann man faktisch gar nicht verhindern.
Das kommt ein bisschen drauf an. Das kann natürlich auch sein, dass so eine Variante sich in einem Bereich verbreiten kann, wo zuvor relativ niedrige Inzidenz war. Und dann gibt es 2, 3 Ereignisse, bei denen sich sehr, sehr viele Leute anstecken. Und dann hat dann diese Variante dort schon einen Vorteil und kann sich schneller ausbreiten. Ob das quasi jetzt hier die hier zirkulierenden Virusvarianten dann auch gewissermaßen verdrängt, weiß ich nicht, dass wir diese Varianten hier auch in Deutschland sehen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es gibt schon Nachweise und vermutlich haben sie auch verbreitet, bevor sie in England detektiert wurden. Also wir werden auch hier in Europa auf dem Festland mit dieser und auch mit anderen Varianten, die weltweit auftauchen, zu tun bekommen. Die Frage ist dann immer, setzt sie sich dann durch gegen die anderen? Es könnte natürlich sein, sollte es tatsächlich so sein, dass sie infektiöser ist, hätte sie eben genau diesen Vorteil. Und dann könnte das sein, effektivste Maßnahme wäre tatsächlich, allgemein die Infektionszahlen drastisch senken zu können.
Mhm. Aber das ist ja die Frage, wenn sich auch jetzt diese Mutationen ausbreiten, die ja eben deutlich ansteckender sind, was heißt das dann für die Schutzmaßnahmen? Reicht das dann noch aus, was man jetzt hat?
Ich meine, die Frage stellt sich prinzipiell, weil wir ein bisschen stagnieren, was die Infektionszahlen angeht, natürlich immer noch zu viele haben. Ich glaube, es ist eben ein Virus, was sich verbreitet über Aerosole und Tröpfchen und die tauscht man eben aus, wenn man Kontakt mit anderen Menschen hat, am besten in geschlossenen Räumen. Von daher, die Biologie dieses Virus hat sich nicht wesentlich verändert. Und es könnte schon sein, das muss man eben dann gucken, wenn wir jetzt auch mehr darauf achten, ob diese Varianten da sind. Wenn es wirklich so sein sollte, dass sie ansteckender sind, kann es natürlich sein, dass weitere Maßnahmen länger durchgehalten werden müssen, um die Zahlen wirklich effektiv zu senken. Aktuell ist es ein bisschen spekulativ, aber ich glaube, im Prinzip gelten, müssen dieselben Maßnahmen ergriffen werden.
Mhm. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja die aktuellen Zahlen gehört in den Nachrichten, die sind weiterhin sehr hoch, auch die Todeszahlen sind weiter sehr hoch. Da stellt sich ja schon die Frage, was bringen eigentlich diese Maßnahmen, wo es eben nicht gelingt, die Infektionszahlen deutlich nach unten zu drücken?
Klar, das ist eine Betrachtungsweise. Umgekehrt ist natürlich so, wenn wir die Maßnahmen nicht ergriffen hätten, würden wir heute über ganz andere Szenarien sprechen. Ich glaube, das ist unzweideutig. Und die Frage ist eben, was kann man jetzt noch tun, um den Trend wirklich einzuleiten und nachhaltig zu machen? Und da muss man sich genau angucken, wo passieren denn die aktuellen Infektionen? Ist das beispielsweise im Arbeitsumfeld? Ist das im Privaten? Wie gesagt, ich bin auch kein Epidemiologe, um genau die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen zu beurteilen. Aber ich denke, dass es unabhängig von der zirkulierenden Virusvariante so ist, dass dieses Virus sich eben über diese Kontakte verbreitet. Und da muss man dazwischen kommen, während wir gleichzeitig, und das finde ich nochmal ganz wichtig, massiv mit der Impfkampagne vorankommen.
Nun haben wir zum Beispiel den Vorstoß jetzt von Bayern, die gesagt haben, ab heute sind FFP2-Masken in Geschäften, auch in dem öffentlichen Nahverkehr, Pflicht. Das gilt bislang nur in Bayern. Ist das ein kluger, ein richtiger Vorstoß?
Prinzipiell ist es schon so, dass FFP2-Masken deutlich besser schützen als eine herkömmliche Alltagsmaske, wenn die FFP2-Maske richtig sitzt. Das muss man auch noch betonen. Es ist eben unangenehmer, gegen diesen Widerstand auch zu atmen. Und der kann auch zu einem Selbstschutz führen. So schützen sich ja auch, so schützt sich auch unser Personal hier, wenn sie mit Covid-19-Erkrankten umgehen. Von daher ist dieser, sehe ich diesen Zusammenhang schon, wenn man in Bereichen, wo man eben zwangsläufig mit anderen Menschen zusammenkommt, sich dann optimal auch selber zu schützen und einfach davon auszugehen, dass im Umfeld jemand sein kann oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, der möglicherweise schon ein Virus verteilen kann, dass man sich dann auch selber schützt. Von daher finde ich so einen Vorstoß, wenn das Material entsprechend da ist, die Leute auch wissen, wie man so eine Maske trägt, schon sinnvoll darüber nachzudenken, gerade in so Bereichen, wo es vielleicht unvermeidlich ist, dass Leute sich auf engem Raum über den Weg laufen.
Aber ist denn nicht gerade, Herr Professor Sander, zu befürchten, dass jetzt plötzlich dass es einen Run gibt auf diese FFP2-Masken und dass die dann plötzlich auch alle ausverkauft sind?
Genau, das waren ja auch Problemstellungen, die wir am Anfang der Pandemie hatten, wo dann auf einmal natürlich ein riesenhoher Bedarf daran ist. Da muss ich ganz ehrlich Ihnen sagen, dass ich keinen Überblick darüber habe, wie gut wir in Deutschland damit versorgt sind, wie die Versorgungslage ist. Natürlich, wenn man auf einmal sagt, alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sollen diese Masken vorhalten, dann gibt es einen riesen Demand. Ich weiß nicht, wie die Bedarfslage ist. Ob die Maßnahme prinzipiell sinnvoll sein könnte, würde ich erstmal bejahen. Aber es muss man natürlich auch abwägen dagegen, dass es dann Versorgungsengpässe geben könnte. Aber das weiß ich schlichtweg nicht.
Aber das könnte doch dann eigentlich auch eine Art, Königsweg ist wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben, aber doch eben eine Lösung sein, dass man sagt, eigentlich, wenn man das in ganz Deutschland macht, damit könnten wir vielleicht eben auch die Zahlen noch weiter ein Stück nach unten bringen.
Das ist zumindest eine Annahme. Wir müssen eben bei vielen von diesen nicht medikamentösen Interventionen ein bisschen mit einfach gesundem Menschenverstand agieren. Natürlich gibt es auch Untersuchungen, was passiert, wenn irgendwo Masken eingeführt werden. Ich finde das erstmal sinnvoll, wenn man sagt, ich habe einen besseren Schutz, sodass ich auch selber mich besser schützen kann gegen eine Infektion und dass dann insgesamt weniger Infektionen stattfinden, leuchtet mir erstmal ein.
Herr Sander, wir haben jetzt auch eine Diskussion über eine mögliche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Wie ist da Ihr Eindruck? Ist die Gefahr nicht groß, dass man eben die Leute erst recht in einen Widerstand treibt gegen das Impfen? Oder ist das doch eine Debatte, die man jetzt auch führen muss?
Ich finde, das ist eine Debatte, klar, die natürlich muss man darüber sprechen, aber ich persönlich denke, sehe es nicht so pessimistisch. Ich glaube, es ist vollkommen natürlich und nachvollziehbar, dass sich Menschen jetzt auch erstmal das zurückhaltend äußern und sich vielleicht informieren wollen und sich auch nochmal aufklären lassen wollen, mit was sie sich da impfen und wie mögliche Risiken sind, wie die Wirkung ist, was sind eigentlich die Vor- und die Nachteile. Und ich glaube, diese Zeit sollte man den Menschen geben. Und mein Gefühl aus persönlichen Interaktionen hier mit dem Personal an der Charité ist der, dass die allermeisten sich darauf freuen, dass es diese Impfung gibt, auch sehen, dass das ja eine Lösung ist, die, wenn wir ausreichend Menschen impfen, wieder zu einem normalen Alltagsleben vielleicht zurückkehren können und dass man sich vor allen Dingen auch selber schützen kann. Und es gibt bei uns derzeit eine höhere Nachfrage, als dass wir Impfdosen zur Verfügung hätten. Und diejenigen, die vielleicht noch zurückhaltend sind, werden sich das ansehen, werden auch sehen, dass es von vielen ihrer Kollegen sehr positiv gesehen wird, die sich gerne impfen lassen wollen und die dann eben nicht mehr erkranken. Und weil wir haben eben noch weiterhin viele Krankheitsfälle auch im Personal und dass man durch eine Kombination aus guter Aufklärung, guter Information, aber auch den Raum lassen, dass man sich erstmal informieren will und diese Impfkampagne mal jetzt fortschreiten lassen, dann werden immer mehr Daten auch kommen, wo wir dann immer noch mit größerer Sicherheit sagen können, wie die Verträglichkeit ist, dass man das damit hinbekommt. Da bin ich relativ optimistisch und in allen Gesprächen, ich selber mache auch Fortbildungen und so weiter in dem Bereich und es wird sehr gern angenommen, gibt viele Fragen dazu und Leute fühlen sich dann am Ende hoffentlich besser informiert und können dann auch eine informierte Entscheidung treffen.
Sagt der Infektiologe Professor Leif Erik Sander von der Berliner Charité. Herr Sander, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.